9 bis 18 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings heißt die Novelle von Achim von Arnim, deren Schluss Sie heute hören können. Die Erzählung spielt um 1700 nach Aufhebung des Edikts von Nantes in der Zeit der Hugenottenverfolgungen in Frankreich. Ein reicher Juwelier namens Chardin hat aus Lyon fliehen müssen und ist Hofmeister bei einer deutschen Adelsfamilie geworden. Mit dem 19-jährigen Zögling, der der Erzähler der Geschichte ist, macht er eine Bildungsreise. In Antwerpen trifft er seine totgeglaubte französische Frau wieder, die aber, da sie ihren Mann ihrerseits tot glaubte, mit einem anderen verheiratet ist, einem hochachtbaren Marquis. Der Hofmeister will die wahren Gesinnungen seiner Frau erforschen, ergibt sich als verheiratet und seinen Zögling, der sich zu diesem Zweck verkleiden muss, als seine Frau aus. Offenbar will er seine Frau zurückgewinnen. Unter falschem Namen, halb maskiert, französisch mit deutschem Akzent redend, reist der Hofmeister zusammen mit seinem Zögling nach Paris. Wie wird die Geschichte sich lösen? Was bedeutet der Name Laura im Tagebuch des Hofmeisters? Und kann er als Hugenotte in Paris sein Inkognito wahren? Hören Sie Ernst August Schepmann mit dem Schluss der Novelle.
Paris. Besonders fürchte ich mich jetzt vor den vielen Redereien wegen unserer heutigen Anwesenheit beim Lever des Königs. Der König trat mit der Maintenon zur Tür seines Zimmers heraus, was meinem Hofmeister sehr unangenehm war, weil er die Frau zu oft gesehen und sie diesmal nicht hier erwartet hatte. Seine Entschlossenheit gab ihm ein, in einem tiefen Diener, den er machte, ganz ruhig zu verharren und hoffte, der König würde nach Gewohnheit rasch vorübergehen. Dieser aber trank eine Tasse Schokolade im Gehen und sah verwundert die stets gebückte Gestalt, fragte, wer er wäre, und trat hervor. Mein Hofmeister beantwortete alle Fragen über Deutschland in einem schrecklichen Deutsch-Französisch, ohne aus seiner scheinbaren Devotion emporzublicken. Dem Könige machte das Spaß, und als er fortging, setzte er ihm die kostbare Tasse auf den Rücken mit dem Bedeuten, dass er sie zum Andenken an Frankreich bewahren möge. Der König hatte gehofft, er würde sie aus Devotion mit noch einem tieferen Bückling hinwerfen. Er aber mit seiner Gelenkigkeit langte mit beiden Armen so geschickt über den Rücken, dass er die Tasse bewahrte und die letzten Tropfen als eine nie genug zu rühmende Gnade austrank. Die Sache klingt hier recht lustig. Dort aber stieg mir das Blut so zu Kopfe, dass ich wenig von der ganzen Feierlichkeit gesehen habe. Paris. Mit meinem Hofmeister wird es immer ärger. Unter dem Vorwande, morgenländische Sprachen zu lernen, holt er sich Türken und Juden aus allen Ecken der Stadt zusammen und neckt sie mit ihren Glaubensmeinungen. Dann aber hat er noch einen viel seltsameren Sprachmeister. Fast alle Tage schließt er sich ein mit einem großen, maskierten und verschleierten Frauenzimmer. Schon dreimal lauerte ich ihr auf, aber wenn sie mich im Hause erblickte, fragte sie nach einem ganz fremden Namen. Ich sagte ihr Artigkeiten, sie antwortete leise, aber sehr aufmunternd. Diese Verbindung muss also wohl sehr allgemeiner Art sein. Ich bat sie, in mein Zimmer zu treten. Sie verschob es auf einen anderen Tag. Ist dies die edle Laura, nach der seine Tagebücher seufzen? Diese verdient nicht solche Ausdauer. Ich muss es ihm sagen. Muss auch einmal sein Hofmeister sein. Paris. Er selbst gab mir die beste Gelegenheit zur Erklärung. Er sagte mir heute, dass eine Frau, die ihn wegen einer Erbschaft im Morgenlande zuweilen besuche, sich darüber beschwere, dass ich ihr auflauerte. Er bat mich, ihr diese Quälerei zu erlassen. Sie habe ihre Gründe, im Geheim zu ihm zu kommen. Ich solle alles bald erfahren. Ich warnte ihn, der Treue dieser Frau nicht zu trauen. Sie habe mir ihr Versprechen gegeben, mich auch zu besuchen, ehe sie noch meinen Namen erfahren. »Und Sie werden sie aufnehmen?« fragte er. Ich antwortete, »keineswegs!« Die Ehrfurcht, welche mir der Edelmut des Marquis im Verhältnis zu ihrer Frau eingeflößt, bewahrt mich wie ein Schutzengel. Ich möchte nicht schlechter erscheinen. Er zuckte mit den Achseln und sagte, für jetzt ist es gut, dass Sie diese Gesinnung bewahren. Sie müssen die Welt erst kennenlernen. Jeder muss einmal seine Hörner ablaufen, besser früher als später. Die Jugend verleiht den Torheiten einen Schimmer von Schönheit. Und das Alter breitet über diese kleinen Sünden eine Nacht des Vergessens. Wer die Welt will kennen, muss sich ihr fügen. »Ich tauge zu keinem Weltmann«, sagte ich und brach das Gespräch ab. Ich war diesmal so klug zu schweigen. Paris. In so seltsamer Lage befand ich mich noch nie. Auf meinem Bette ist ein fremder Jüngling nach langem Kampfe mit dem Schlafe von diesem überwunden hingesunken. Lieblichere Züge sah ich nie. Er gleicht der schönen Frau des Hofmeisters, und das hat mich unwiderstehlich für ihn gewonnen. Auf den Hofmeister warte ich vergebens. Es mag ihm ein Unglück begegnet sein, denn nie blieb er über 11 Uhr aus. Nach Pflicht und Gewohnheit will ich mir die Zeit vertreiben, um mir selbst von diesem Ereignis Rechenschaft zu geben. Warum ging ich der Frau heute nach, die ich für die Geliebte meines Hofmeisters halte? Und zwar, wie ich vermute, von der nichtswürdigsten Sorte. Wollte ich meiner Eitelkeit schmeicheln, ob sie mir wieder einen Händedruck im Vorbeigehen zuwenden würde? War es nicht gekränkte Eitelkeit, als ich an ihrer Seite einen jungen Mann erblickte, der ihre Hand gefasst hatte und ihre ganze Aufmerksamkeit dergestalt fesselte, dass sie meine Annäherung nicht wahrnahm? Das kann der Fall sein, aber ich fühle es innigst, dass ich den beiden nicht aus diesem eitlen Grunde nachschlich, sondern aus innigem Mitleiden gegen den, wie es schien, sehr unerfahrenen jungen Mann, der mit jugendlicher Inbrunst und Übereilung an den Blicken der Frau hing, obgleich sie verschleiert war und die ganze Welt in ihrer Nähe zu vergessen schien. Ich war entschlossen, ihm ein warnendes Zeichen zu geben, dass auch andere leicht ihre Gunst sich erwerben könnten. Ich trat deswegen dreister als sonst zu der verschleierten Frau und fasste ihre Hand. Sie erschrak, schien sich aber im Augenblicke zu fassen und bat mich leise, den jungen Mann von ihr fortzuführen nach meinem Hause. Er werde ihr sehr überlästig. Sie flüsterte einige Worte zu demselben. Der junge Mann wandte sich an mich und bat mich, ihn in mein Haus zu führen, weil er einem Manne nahe verwandt sei, welcher die Ehre habe, mein Führer auf Reisen zu sein. Ich versicherte ihm, sein Anblick habe mich durch Ähnlichkeit mit einer Frau, die ich ungemein hochachtete, unglaublich für ihn gewonnen. Wahrscheinlich sei er noch näher mit der Frau meines Reisegefährten verwandt. Er versicherte mir, es sei seine Tante, und er freute sich der Anhänglichkeit, die ich gegen diese verehrte Frau geäußert habe. Die Verschleierte hatte sich inzwischen entfernt. Ich sagte ihm, dass nur die Sorge um ihn mich so frech gemacht hätte gegen die verschleierte Frau. Ich hätte ihm die Gefahr zeigen wollen, in die er sich mit einer Frau eingelassen, welche jedermann zu gehören scheine. Er schien ein wenig ungläubig zu lächeln und versicherte mir, er wisse dieser Frau vielen Dank, weil sie ihm weltliche Kleider geschafft habe, um aus der schrecklichen Haft des jesuitischen Erziehungshauses zu entkommen. Mich aber müsse er bitten, um seine Rettung zu vollenden, ihn schnell nach meinem Hause zu führen. Sie wären von Polizeiaufsehern verfolgt worden und hätten sich nur durch das Eintreten und Verstecken in fremden Häusern gerettet. So eilten wir denn durch versteckte kleine Straßen nach meiner Wohnung, wo der junge, fast noch kindische Mann mit Heiterkeit sich der Erfrischung unserer guten Küche überließ und mir fast unglaubliche Dinge von dem Hunger und der Unreinlichkeit erzählte, die ihn bei den Jesuiten geplagt hätten. Ich kann die Gefühle nicht schildern, die sein liebevolles Antlitz in meinem Herzen anregt. Jetzt erst durchdringt mich die Freundschaft mit ihrem belebenden Strahle und schenkt meiner Seele Flügel. Welche leere Zufälligkeit war dagegen jene Studentenfreundschaft, die wir in Löwen für etwas Großes achteten, bloß durch Zusammenleben, oft nur durch Zusammentrinken geschlossen. Diesen jungen Verfolgten mit meinem Leben zu verteidigen, wäre mir keine Aufopferung, sondern ein Genuss, mich vor ihm mit meinem Herzen zu entfalten. In jedem vergossenen Blutstropfen müsste er das Siegel unserer Freundschaft erkennen. Ich höre Lärmen auf der Gasse, höre meinen Namen nennen, auch des Hofmeisters Stimme höre ich. Sie dringen in die Haustüre. Die Gelegenheit, meinen Freund zu verteidigen, kommt früher, als ich dachte. Paris. Endlich wage ich es, hier in der Bibliothek der Frau von Maintenon mein Tagebuch fortzusetzen. Welche Veränderungen in so kurzer Zeit. Verheiratet bin ich und geschieden in derselben Stunde. Ich seufze und schmachte als Ehemann nach den Blicken meiner Frau wie nach einer verbotenen Liebschaft. Wahrhaftig, das nenne ich eine vollständige Erziehung, dass ich die Liebschaft nun nach der Ehe durchmachen muss, weil vorher keine Zeit dazu vergönnt wurde. Doch ich kehre zur Ordnung der Begebenheiten zurück, indem ich mich des vergeblichen Heldenmutes erinnere, mit welchem ich meine Klinge entgegenstreckte, als meine verschlossene Türe erbrochen war. Ein wunderlicher Anblick und wenige Worte entwaffneten mich. Ich sah nämlich in der Mitte der Bewaffneten an der Türe eben jene lange verschleierte Dame, die ich in so bösem Verdachte gehalten, wie sie Schleier und Maske von sich warf und nun als mein Hofmeister erschien. Er sagte mir mit wenigen deutschen Worten, aller Widerstand könne nur schaden. Ich möchte ihm den einen Dienst tun, die Tochter, die auf meinem Bette ruhe, für meine Frau auszugeben. Bei dem Worte stand die Lösung aller Rätsel mir deutlich vor Augen. Ich senkte den Degen und blickte nach dem Bette, wo sich der Jüngling unleugbar in eine Jungfrau verwandelt hatte. Ich konnte über mein Gefühl nicht mehr irren. Es verriet ihn jetzt auch seine Stimme, jede Bewegung, sein Wuchs, alles verriet ihn. Diese Gewissheit erfüllte mich mit einer Freude, als ob ich die größte Entdeckung in der Naturkunde gemacht hätte, die meinen Namen wie den manches albernen Entdeckers zu den fernsten Nachkommen bringen müsste. Mit Ungestüm erfüllte ich die Bitte des verkleideten Hofmeisters, dieses schöne Kind für meine Frau auszugeben, von der mich keine Gewalt trennen könnte. Ein Polizeileutnant trat vor und sagte, dass er an der Richtigkeit der Angabe nach der Lage und den Umständen, wie sie die junge Entführte bei verschlossenen Türen gefunden, nicht zweifle. Und nach seinen besonderen Aufträgen müsse er uns beide deswegen unverzüglich zur gnädigen Beschützerin der jungen Dame, zur Frau von Maintenon, fahren lassen. Mein Hofmeister sagte mir, dass ich mich sogleich mit seiner Tochter, die er seine liebe Laura nannte, entfernen möchte, wie uns vorgeschrieben sei. Wir hätten nichts zu besorgen. Mit wenigen Worten nahm er von uns Abschied. Wir fanden einen Wagen vor der Türe, stiegen ein, und da die Bewachung neben demselben ging, hatten wir Gelegenheit, uns über die Rätsel in diesen Vorfällen zu erklären. Ich erfuhr, dass die Geschicklichkeit meines Hofmeisters in Verkleidungen ihn als Frau längere Zeit sicher in das geistliche Erziehungshaus der Frau von Maintenon geführt hatte, wo er sich durch lebendige Erzählung geistlicher Wunder und Parabeln sehr beliebt machte. Auf diesem Wege war es ihm gelungen, seine Tochter, als der Türsteher abgerufen, unbemerkt aus dem Hause in ein nahes Quartier zu bringen, wo er männliche Kleider für sie in Bereitschaft hatte. Sein Geschäft, als er den jungen Herrn über die Straße weiter aus Paris führen wollte, fiel einem Polizeispion in derselben Art auf, wie ich ihn missdeutet hatte. Er verfolgte beide durch mehrere Straßen und setzte dadurch beide in große Verlegenheit. Der Vater benutzte alle Durchgänge durch Häuser, die ihm bekannt waren, um dem Feinde aus den Augen zu kommen. Und er meinte schon alles gelungen, als er die Tochter damals mir übergeben hatte. Aus dem Erfolge ersahen wir nun leider, dass er selbst der Gefangennehmung nicht habe entkommen können. Die Gewalt der Verhältnisse drängte mich zu fragen, ob das Herz der schönen Tochter dem Willen des Vaters nicht widerspreche, sie mit mir verheiratet zu sehen. Als ich aber diese Frage eben wagen wollte, hielt der Wagen, wir wurden in das Hotel der Frau von Maintenon, und zwar jedes in ein besonderes Zimmer geführt. Man bewirtete mich trefflich, aber das Unbestimmte meiner Lage benahm mir allen Mut, allen Schlaf, alle Esslust. Am Morgen wurde mein Koffer mit meinen Kleidern mir gebracht, auch alle Bücher, Manuskripte, die in meinem Zimmer gelegen hatten. Ich erhielt den Befehl, mich hofmäßig anzukleiden durch einen Kammerdiener der Frau von Maintenon und erfüllte diesen Willen ohne Widerspruch. Als ich fertig, rollte ich in einem Staatswagen nach dem Schlosse des Königs und wurde angewiesen, die Ankunft des Königs in einem prachtvollen Gemache ganz allein zu erwarten. Ungefähr nach einer Stunde verkündete der Ruf der Türsteher die Ankunft des Königs. Die beiden Türflügel öffneten sich, der König trat ein in seiner gewöhnlichen, mehr ernsten als wohlwollenden Art. Hinter ihm Frau von Maintenon und hinter dieser, da stieg mir das Feuer in die Augen, meine geliebte Laura, prachtvoll in Silberstoff gekleidet, die der Frau von Maintenon etwas zuflüsterte. Die alte Dame übersah mich mit großen Augen vom Kopf bis zu den Füßen, schien ein Wort der Billigung fallen zu lassen und sagte dann zum Könige, der eben vorüberschreiten wollte, »Hier steht der junge Deutsche.« Der König wandte sich zu mir hin, besah mich durch ein Glas und sprach dann in kurzen Sätzen, entweder gleich heiraten die junge Demoiselle oder zeitlebens in die Bastille. Da war keine Zeit mehr, Laura zu fragen, ob sie einstimmig wäre. Ich merkte wohl, dass sich ein Vergehen, das ich nicht begangen, durch diese Heirat gutmachen sollte. Meine Antwort war kurz und bündig, dass diese Heirat mich beglücke. Der König winkte seinem Beichtvater, der die nahe Kapelle öffnete und mit Übergehung mancher sonst üblichen Weitläufigkeiten uns doch nach den wesentlichen Formen des katholischen Ritus gültig vermählte. Kaum war dies vorüber, so wurden wir vom Könige mit einer langen Ermahnung und Strafpredigt und einem unbedeutenden Geschenke entlassen. Der Beichtvater verordnete eine 6-wöchentliche Trennung als Strafe für die Neuvermählte wegen ihres Entlaufens aus dem geistlichen Hause. Sie sollte diese in einem Kloster von geringer Strenge zubringen. Mir selbst erlaubte Frau von Maintenon gnädigst den Aufenthalt in ihrem Hause, wo ich eine Bibliothek in Ordnung stellen sollte, die sie erst kürzlich gekauft hatte. Sie sprach mich bei dieser Gelegenheit frei von aller Schuld und versicherte, dass ich gar nicht anders hätte handeln können. Nach dieser Sentenz wurde mir kaum noch ein Kuss gestattet. Da musste ich mich von meiner jungen Frau trennen, die ich bis heute nicht wiedergesehen habe. Ich bin unterdessen bei meiner Bibliothek fleißig gewesen, habe neben den theologischen manche lustige Schrift entdeckt, unter anderem den komischen Roman von Scarron, dem Manne der Frau von Maintenon. Lebte der gichtbrüchige Herr noch, würde es gewiss zu einem Roman benutzen, wie ich verkleidet meine Schwiegermutter anführte und von der verkleideten Tochter dergestalt angeführt wurde, dass ich die schönste aller Nächte mit überflüssiger Schreiberei verloren habe. Der Hofmeister soll in der Bastille sitzen. Ich sage aus, dass er für mich Lauren entführt hat. Noch ahndet niemand, dass es Chardin sei. Und dieses Tagebuch ruht in sicherer Haft auf meinem Herzen. Paris. Mein Diener Sulpiz ist genesen, ist angekommen und hat große Entdeckungen gemacht. Er wusste von seinen Verwandten in Köln, dass der Vetter nach seiner Flucht Dienste bei einem französischen Regimente genommen hatte, aber gleich im ersten Gefechte durch eine Schusswunde zum Felddienste untüchtig geworden sei, worauf er sich nach Paris durchgebettelt und eine elende Stelle bei der Besatzung der Bastille erhalten hatte. Der erste Weg des Sulpiz in Paris war, diesen Vetter in der Bastille aufzusuchen, um meine Wohnung zu erfahren. Der Vetter wusste gar nicht, dass ich in Paris anwesend, weil die Besatzung unter keinem Vorwande die Ringmauern des schrecklichen Kerkers verlassen darf. Er fiel ihm mit Tränen um den Hals und klagte ihm die Not, in welcher sie durch die Knauserei des Kommandanten Bernaville schmachten müssten. Und das Elend der Gefangenen, das, wenn sie längere Zeit blieben, alle Vorstellung übersteige. Hier erfuhr er, dass der französische Hofmeister, der mit mir in Löwen gewesen, verhaftet sei, aber noch gut gehalten werde, weil man noch fürchte, dass jemand vom Hofe sich bei ihm danach erkundigen könne. Weil derselbe als ein sehr eifriger Katholik erscheine, habe er es dahin gebracht, dass ihm ein Marquis von G., der als heimlicher Hugenotte angeklagt, beigegeben worden als Mitgefangener, und diesen unterrichte er scheinbar sehr fleißig. So erfuhr ich durch Sulpiz die unerwartete Nachricht, dass meine beiden Schwiegerväter in der Bastille säßen. Der Sulpiz erzählte dann, wie ihm der Vetter vertraut habe, dass er sich mit dem Hofmeister, der hier für einen Deutschen gelte, zur Flucht entschlossen habe, wenn die Gelegenheit sich biete. Der Hofmeister wolle ihn zum Lohn reichlich bezahlen und ihn mit seinen Eltern versöhnen. Von mir hatte der Hofmeister gesagt, ich sei längst aus Paris gereist, wahrscheinlich um mich nicht in sein Schicksal zu verflechten. Aber er kennt mich nicht. Der Wunsch, ihm beizustehen, ließ mir so wenig Ruhe wie der Wunsch, meine Frau zu retten. Da sitze ich nun so manchen Tag ganz müßig vor den Schränken, weil ich kein Buch mehr lesen mag, weil mich die Worte kränken. Ich höre kein Wort von ihm und ihr. Verschlossen ist die Kerkertür. Ich sehe voll Bewunderung an dies schlechte Buch mit Schwenken. Wie einer sowas schreiben kann, ich kann's nicht überdenken. Ich denk und schreib an ihn, an sie, und beugt zum Beten meine Knie. Wie soll ich Ordnung bringen hier in so viel tausend Bände? Des Feuers Ungeduld in mir wirft Blicke hin wie Brände. Es brennt in mir nach ihm, nach ihr. Verbrennen möchte ich alles hier. Ich sprach wie jener Muselmann von den Bibliotheken. Was gut im Koran traf ich's an, das andere sind Scharteken. Was ich nicht find in ihm, in ihr, ist unwert, dass ich's registriere. Sulpiz hat vergebens getrachtet, den Vetter zu sprechen. Der Dienst ist strenge in der Bastille. Ebenso vergebens bin ich in der Prozession zum Grabe des heiligen Paares gegangen. Ich sah meine Frau nicht im Zuge der Klosterfrauen, die uns begegneten. Wie blickte ich so sehnlich nach den alten Türmen der Bastille, vor der wir vorbeizogen. Aber nirgends war ein Zeichen sichtbar. Paris. Ich sah meine Frau in der Prozession. Und Sulpiz hat mir Nachricht gebracht von einem Rettungsplane. Kein Wort darf ich der Feder anvertrauen. Mein Gebet steigt zum Himmel, dass ich euch, ihr gräulichen grauen Bücherschränke, nimmermehr wiedersehe. Ihr habt mir alle Gelehrsamkeit verleidet. Ihr seid kleine Nebenhöllen, mit tausend wohlgekleideten Teufelchen gefüllt. Heute schließe ich euch zu und werfe den Schlüssel in die Seine. Amsterdam. Meine Frau befand sich unwohl und hat sich auf mein Ruhebett gelegt. Wie ich so nach ihr hinblickte, wurde mir der Augenblick recht gegenwärtig, als sie zum ersten Mal in männlicher Kleidung auf meinem Bette ruhte. Ich durchblätterte mein vergessenes Tagebuch und fasste den Entschluss, nun meine Erziehung beendigt scheint, für die Erziehung meines zu hoffenden Kindes die Geschichte meiner Flucht aus Paris aufzuschreiben. Kann mich jemand undankbar schelten, dass ich die Bande brach, welche die meinen fesselte? Heiraten konnte ich ohne König Ludwig und ohne seine Maintenon. Es war ein Zufall, dass er mich nicht in die Bastille sperrte. Sie wollte mir wohl. Ich habe ihr das mit Dank und reichen Geschenken zu erwidern gesucht. Sie hat mir verziehen und erleichtert zuweilen ihr Herz in Briefen voll Klagen über den Eigensinn des Königs, der selbst das Leben derer, die ihm die Nächsten sind, nicht schont, wenn es auf Befriedigung seiner Launen ankommt. Er mag seine längsten Arme ausstrecken, er erreicht mich nicht. Ich lebe geschützt von Millionen, die er zu unterdrücken trachtete. Wie hohl und leer ist alles, was unter dem Drucke seiner Krone zu gedeihen und zu glänzen schien. Diese Akademien voll Geschwätz mögen seinen Namen tausendmal nennen. Sie werden nur das Elend seiner Regierung, das Herabsinken seiner Völker unter ein Sklavenjoch verewigen. Die Dichter kreischen umsonst die Verse zu seinem Leben. Es spricht sie keiner nach. Marmor lässt er behauen, aber es bleibt Stein. Steine lässt er zu hohen Schlössern auftürmen. Aber das freie Maß des Schönen fehlt, das nur in freier Seele liegt. Was soll in so eitlem Bemühen der Glaube? Er preist sich als Beschützer desselben, indem er unterdrückt, was er nicht versteht. Da tritt der Glaube zurück in das Heiligtum des Herzens. Der Wahn tritt fessellos an seine Stelle und geißelt die Sklaven mit eigener und fremder Torheit. Die häufigen Prozessionen, die sich damals zum Grabe eines vergessenen Heiligen drängten, wo große Wunder geschehen sollten, erweckten in dem unternehmenden Geiste des Hofmeisters den Plan zur Befreiung. Heimlich zu entkommen aus der Bastille schien ihm unmöglich. Die Wachen waren in der Nacht so gut gestellt, der Vorsichtsmaßregeln so viele, dass dergleichen Unternehmungen noch keinem gelungen waren. Aber öffentlich zu entkommen, wenn die Straße bei der Bastille von Menschen voll gedrängt war, also keine Wache frei sich bewegen konnte, das schien ihm tunlich. Er wollte nicht, dass ich dabei verwickelt sein sollte, aber ich ließ mich nicht abhalten, als ich durch Sulpiz, der die Pferde zur Flucht meiner beiden Schwiegerväter bereithalten sollte, den Plan kennengelernt hatte. Ich wollte mich zugleich in den Besitz meiner Frau setzen und gewann eine Kammerfrau der Maintenon, ihr die nötigen Nachrichten mitzuteilen, wie wir uns in der Prozession begegnen und einander nähern könnten. Es war der Tag Petri und Pauli. Wir hatten mehrere Predigten von der Befreiung des Apostels Petrus gehört, wie die Engel ihn aus dem Gefängnis geführt, wie das Eisengitter sich geöffnet, das ihn verschlossen hielt. Die Einbildungskraft aller war von diesem glücklichen Ereignis belebt, aber niemand von den Zuhörern wünschte sehnlicher seinen Lieben solche schützende, befreiende Engel als ich und Laura, der ich mich während der Predigt genaht, die sich unter meiner heimlichen Leitung langsam von den ihren entfernt hatte, als ob sie fortgedrängt würde. Nach der Predigt suchten sie die Schwestern vergebens, dachten aber kein Arges dabei, da das Gedränge solche Ereignisse sehr gewöhnlich machte und manche bei der Heimkehr hinderte und verspätete. Gern hätte ich mich der Süßigkeit dieses ersten freien Gespräches mit Laura überlassen. Aber die Sorge, zu spät für das große Unternehmen einzutreffen, nötigte mich oft, die Uhr um Rat zu fragen, bald fortzudrängen, bald wieder innezuhalten, da solche Entfernungen in einer großen Volksmasse sich nicht nach Willkür zurücklegen. Es war jetzt dunkel. Wir warteten noch nicht lange vor der Bastille, als sich ein Gitterfenster des einen Turmes hell erleuchtete und sich dann rasch öffnete. Wir hörten es niederstürzen. Ein Engel erschien in dem Fenster mit einer Fackel und führte an der Hand einen Mann in schwarzem Pilgerkleide durch die Luft zur Erde herab. Obschon ich wusste, dass zwei Strickleitern dies Herabsteigen möglich machten, dass der Engel mein Hofmeister und der Pilger eben der Marquis, mein anderer Schwiegervater, war, so hatte die Wirkung dieses Schauspiels doch etwas Magisches, das mich in Erstaunen setzte und unwillkürlich mir, wie mehreren anderen Umstehenden, die Worte der Schrift über die Befreiung des Apostels aus dem Munde lockte. Ich stand mit einer guten Kreuzesstange neben dem äußeren Wachtposten, der auf diesen Turm Achtung geben sollte. Hätte er schießen wollen, so hätte ich ihn niedergeschlagen. Aber der Soldat ließ sein Gewehr fallen, das ich sachte fortnahm, während er betete. Unten im Graben waren Engelkleider und Pilgerkleider von den beiden Schwiegervätern schnell abgeworfen, die Fackel ausgelöscht. Und bald waren beide unter der Menge Andringender so verloren und übersehen, dass ich sie nur an dem verabredeten Rufe Petrus und Paulus erkannte und mich ihnen kennbar machte. So erreichte ich sie an der Hand meiner Laura, und keiner hörte viel auf das grässliche Geschrei der Menge, als endlich die Offiziere der Besatzung, die einen Sturm auf dieses Schloss voraussetzten, mit allen Soldaten, die sie herbeischaffen konnten, einen Ausfall machten, der aber mit Kreuzesstäben und Fahnen der Prozessionen zurückgewiesen wurde. Der Vetter benutzte diese Gelegenheit zu entkommen, denn da er die Aufwartung in dem Gefängnisse des Hofmeisters sich zu verschaffen gewusst, so wäre er gewiss in Untersuchung gekommen. An der verabredeten Stelle vor dem Tore, wo Sulpiz mit 6 guten Pferden wartete, traf er mit uns zusammen. Da gab es keine langen Erklärungen. Nur der Hofmeister sprach laut, als ob wir zum Gefolge eines Prinzen gehörten und eilen müssten, seinen Wagen einzuholen. Erst nach einer Stunde, als wir einsam, weit vom Gedränge der Hauptstadt entfernt, den Glanz und Dampf unserer Pferde im Mondschein beachteten, riet der Hofmeister, sie etwas zu Atem kommen zu lassen. Laura klagte, dass sie nicht länger das ungewohnte Reiten ertrüge. Auch der Marquis ließ jetzt zum ersten Mal eine Klage über seine Schulter hören, die er beim Herabsteigen verletzt hatte. Der Hofmeister bat uns, Geduld zu haben. Die Bauern ließen meist ihre Wagen abends vor der Haustüre stehen. Es werde sich schon ein brauchbarer darunter finden. Er musterte die Wagen im nächsten Dorfe und fand einen bedeckten Korbwagen, der uns passte. Die Geschirre lagen auf einer Bank vor der Türe, und so waren wir eben fertig mit dem Anspannen, als die Leute im Hause erwachten. Chardin, der zu Pferde geblieben, wandte sich schnell um, befahl den Leuten zu schweigen, zahlte ihnen im Mondschein den doppelten Preis unseres Diebstahls vors Fenster und eilte uns danach. So kamen wir ohne Anstoß, indem wir den Pferden nur wenig Zeit zum Fressen gönnten, rasch vorwärts. Endlich aber versagten die guten Tiere ihren Dienst. Chardin fluchte, weil wir nach seiner Meinung nur noch eine Viertelstunde bis zu dem Orte hätten, wo er damals so herzlich gesungen, wer wacht in dieser hellen Nacht. Die Pferde mussten sich bequemen und noch bis dahin aushalten. Endlich waren wir am Wirtshause. Dort führte er mich und Laura beiseite und beschwor mich, von seiner Frau nicht zu sprechen, da der Marquis noch immer nicht von dem Entschlusse abzubringen sei, sie ihm zurückzugeben, ungeachtet er ihm tausendmal beschworen, dass er sie nicht zurückfordere. Den Marquis führte er auf ein besonderes Zimmer, untersuchte die Schulter, und da in dem Orte kein Wundarzt vorhanden, renkte er sie selbst mit großer Geschicklichkeit ein. Als er nun ausführlich vernommen, wie ich von meiner Frau getrennt worden sei, ließ er Musik und Wein im Überfluss zusammenholen, bat alle junge Leute des Dorfs zur Hochzeit und ließ diese mit allen in dem Orte üblichen weltlichen Zeremonien noch feiern. Mir wurden junge Männer, meiner Frau Mädchen zu Führern beigesellt. Ich musste meine Frau förmlich rauben, als ich sie ins Brautgemach führen wollte. Chardin entzückte die ganze Bauernschaft mit seinen Hochzeitsspäßen. Er war so frisch mit ihnen, wie er zierlich in guter Gesellschaft sein konnte. Ich stand spät auf. Die Wirtin übergab mir einen kurzen Brief von Chardins Hand. Er sagte darin, dass er mit diesem Feste meine Erziehung beendigt und sein meinem Vater gegebenes Versprechen, seine Tochter mit mir zu vermählen, erfüllt habe. Sein Vermögen als Mitgabe der Tochter habe er schon größtenteils meinem Vater übergeben. Er sei jetzt fortgeeilt nach Indien, weil der Edelmut des Marquis sich allen seinen Absichten würde entgegengestellt haben. Er hoffe, uns wiederzusehen, wenn er die Diamantgruben und die Perlen im Meere zu seiner Befriedigung gesehen, auch eine Frau sich auserwählt habe, die sich nach seinem Tode lebendig verbrennte und dadurch die Tugend seiner europäischen Frau noch bei weitem überträfe. 2 Jahre warten sei mit der Ewigkeit nicht zu vergleichen, in welche sich jene auf gut Glück stürzten, um die Seele des Geliebten einzuholen. Und er könne immer ein paar Jahre daran wenden, um solch eine Frau für die Ewigkeit sich zu verdienen, der willig seine sämtlichen alten Glaubensbekenntnisse aufzuopfern dächte. Diese ironischen Äußerungen möchten wohl das einzige ihm entschlüpfte Zeichen des Unmuts über die Verheiratung seiner Frau gewesen sein. Wenn ich aber der Heftigkeit seines Wesens in Brüssel gedenke, als er jene Entdeckung gemacht, so möchte ich fast glauben, dass nur sein großer Lebensmut ihn damals der Verzweiflung entrissen. Als ich nach Chardin fragte, erfuhr ich, dass er gleich nach einer Serenade, die er uns gebracht, sich auf ein frisches gekauftes Pferd gesetzt hatte und ohne Begleitung fortgeritten war. Wir hatten keine Zeit, ihm in unserer Betrübnis nachzublicken. Der Marquis trieb zur Abfahrt. Wir kamen glücklich über die Grenze und ohne Unfall nach Amsterdam, wo wir die Marquise, meine Schwiegermutter, von unserer Ankunft sehr überrascht fanden, da unser Fluchtgeheimnis keinem Briefe anvertraut werden durfte. Sehr verwundert erkannte sie in ihrem Schwiegersohne die vermeinte zweite Frau ihres ersten Mannes. Sie schämte sich der Vertraulichkeit, die sie mir bewiesen, aber die Ereignisse waren doch wohl zu bedeutend, um solchen kleinen Grillen nachzuhängen. Gut war es, dass Chardin sich aus diesem Weltteile fortgeschlichen hatte. Meine Schwiegermutter hätte sich sonst so wenig entschlossen, wie der Marquis beieinander verehelicht zu bleiben. Jetzt aber beruhigte sich meine Schwiegermutter mit dem Gedanken, der Mann sei gar nicht so ernster Entschlüsse wert gewesen. Er sei nichts als ein Spaßmacher, ein Komödienspieler, eine Maske gewesen. Ich und meine Frau sind nicht dieser Meinung. Aber warum sollten wir sie stören? Gewiss aber ist es, dass ihr Ernst und sein Mutwille nicht zusammengehörten. Chardin ist auf einem portugiesischen Schiffe glücklich entkommen. Er schickte ein heiteres Schreiben durch ein begegnetes, heimkehrendes holländisches Schiff mit mehreren Krügen eingemachter ostindischer Früchte, die er dem Holländer abgekauft hatte. Eben fütterten wir einander damit, meine Frau und ich. Wunderbare, süße Früchte. Doch kaum so wunderbar, so süß wie meine Laura.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Ernst August Schippmann las die 3. und letzte Folge der Erzählung »Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings« von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie den Anfang der Erzählung »Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau« von Achim von Arnim. Es liest Matthias Wiemann.
NDR Kultur. Play Jazz.
Im Fenster nach Europa hören wir heute den polnischen Saxophonisten Maciej Obara live im Radiostudio in Warschau. Wir berichten über ökologisches Bewusstsein bei JazzmusikerInnen und über ein Projekt mit ukrainischen Musikern. Unser Album der Woche kommt aus USA von Charles Lloyd, The Sky Will Be There Tomorrow. Der Saxophonist ist in Memphis geboren. Er hat sowohl irische, afrikanische, mongolische Vorfahren als auch Cherokee-Blut. Charles Lloyd spielte mit Duke Ellington, mit B.B. King und holte in den 60ern den jungen Keith Jarrett in seine Band. Lloyds Album Forest Flower verkaufte sich 1967 eine Million Mal, eine Premiere in der Jazzwelt. Charles Lloyd wurde Starruhm zuteil, er aber zog sich von der Szene zurück und meditierte ein Jahrzehnt, bis Pianist Michel Petrucciani ihn überredete, wieder aufzutreten. Charles Lloyds spannendes Leben ist Legende, sein neues Album ein Meisterwerk voller Wärme und fröhlichem, wissendem Optimismus, zu dem Moretta Heinzelmann Sie ganz herzlich begrüßt.
Mm-hmm.